Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, also innerhalb eines Jahres, hat sich die Zahl jener Menschen verdoppelt, die sich regelmäßig bei der Tafel Lebensmittel holen. Kein Wunder. Laut einer Umfrage im Auftrag der Postbank kaufen 7 von 10 Menschen wegen der gestiegenen Preise weniger ein. Jeder Dritte muss sein Erspartes antasten. Was die Inflation für diejenigen bedeutet, die sowieso schon wenig haben, darum geht es jetzt in der Wirtschaftsreportage mit Anja Dobrodinsky.
Hier haben wir vor der Nase zum Beispiel Brot, da hinten sind Äpfel und da werden Mandarinen gerade sortiert. Und das kommt dann immer in diese Beutel, sodass die Beutel nie identisch, aber schon ähnlich sind. Und es sollte eben auch möglichst ausgewogen drin sein. Also sowohl Obst und Gemüse als auch haltbare Dinge, als auch Brot.
Sabine Wert geht durch Halle 1 auf dem Berliner Großmarkt. Seit 2006 hat die Berliner Tafel hier an der Beusselstraße ihren Sitz. Überall stehen Kisten mit Lebensmitteln. Ehrenamtliche wie Maren sortieren aus, was nicht mehr essbar ist und packen den Rest in Tüten.
Ja, ich habe gerade nach dem abgeschlossenen Studium ein bisschen Zeit während der Jobsuche. Und da ich mit der Jobsuche ja jetzt vielleicht auch nicht 40 Stunden die Woche beschäftigt bin, habe ich gedacht, nutze ich die Zeit, die ich gerade habe, einfach um ein bisschen was Nützliches zu machen und vielleicht noch ein bisschen was zurückzugeben. Genau.
Maren sortiert Mandarinen. Sie arbeitet seit Januar bei der Tafel. Menschen wie sie werden ständig gesucht. Insgesamt 2.700 Ehrenamtliche helfen bei der Berliner Tafel mit, rechnet Tafelvorsitzende Sabine Wert vor. Auch sie arbeitet ehrenamtlich. Eigentlich betreibt sie eine Familienpflege. Die fertig sortierten Lebensmittel wie Brot, Gemüse, Obst und Haltbares verwendet die Tafel auf 3 unterschiedliche Weisen. Zum einen werden damit rund 400 soziale Einrichtungen in Berlin versorgt, zum Beispiel Suppenküchen für Obdachlose. Zum zweiten bietet die Berliner Tafel Kochkurse für Kinder an, nicht nur für Bedürftige. Und zum dritten betreibt sie zusammen mit den Kirchengemeinden 47 Leib- und Seele-Ausgabestellen. Jede Woche fahren die Transporter der Tafel ungefähr 1.400 Spender in Berlin an. Dazu gehören vor allem Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte. Inzwischen holt die Tafel immer öfter auch direkt bei Herstellern Lebensmittel ab, erklärt Sabine Wert. Denn die Händler haben seit dem Beginn des Krieges nicht mehr so viel abzugeben.
Die Firmen disponieren offensichtlich besser. Sie kaufen nicht mehr so viel ein. Das bedeutet auch, dass sie nicht so viel übrig haben. Viele Firmen haben, als der Krieg in der Ukraine anfing, die Dinge direkt in die Ukraine gefahren oder fahren lassen, sodass gar nicht so viel hier in Berlin übrig blieb.
Bei Lebensmittelherstellern kann die Tafel nun Überhänge in der Produktion abholen. Hin und wieder produzieren die Firmen sogar extra für die Tafel, kostenlos. Dennoch kann die Berliner Tafel pro Kopf weniger verteilen als früher. Denn statt wie vor dem Krieg 40.000, kommen nun etwa 80.000 Bedürftige regelmäßig in die Ausgabestellen. Eine davon ist in der evangelischen Gemeinde in der Fuldastraße in Nordneukölln stationiert. Carola Tumm-Söhle leitet sie seit 17 Jahren. Eigentlich ist sie Allgemeinmedizinerin. Auch ihr ist aufgefallen, dass seit dem Beginn des Krieges mehr Menschen kommen. Allerdings weist sie darauf hin, dass die Zahl der Kunden während der Pandemie stark gesunken war. Kamen vor Corona bis zu 180 Menschen pro Woche, waren es während des Lockdowns nur noch 50. Später stieg die Zahl wieder auf 70, nun sind es oft 150, also tatsächlich weniger als vor der Pandemie.
Ist aber auch gut, weil wir die Ware nicht haben, weil meine Ware, die ich vor Corona hatte, war das 5-fache von dem, was Sie hier sehen. Und damit würde ich die ja gar nicht mehr bestückt bekommen. Und das wäre schwierig, das würde Tumult geben. Das gibt jetzt schon teilweise nicht Tumult, aber Missmut.
Auch an diesem Tag ist das so. Eine Stunde vor dem Beginn der Verteilung kommt ein Mann mit Einkaufstrolley in die Kirche und will schon einmal gucken, was es gibt. Carola Tumm-Söhle muss ihn bitten, wieder zu gehen, denn die Verteilung läuft streng nach Alphabet ab. Heute kommen die zuerst dran, deren Nachname mit einem D beginnt. Dann folgen E, F, G und so weiter. Die Cs sind als Letzte dran. Nächste Woche beginnt das Spiel von Neuem, dann mit dem Buchstaben E. So ist es am gerechtesten, sagt Tumm-Söhle. Der Mann meckert zwar, verlässt dann aber doch den Raum. Viele Bedürftige haben schlicht Angst, dass nichts mehr übrig ist, wenn sie an der Reihe sind. Wer kommt? Auch das hat sich ein wenig geändert seit dem Kriegsbeginn.
Dass halt doch wieder der ein oder andere, der vor 5, 6 Jahren schon mal hier war, jetzt wieder kommt, weil er jetzt irgendwie wieder in Hartz IV gefallen ist oder wenn er sich mit Hartz IV gut zurechtgefunden hat, jetzt aber durch die Inflation nicht mehr zurechtkommt.
Wer an der Verteilung teilnehmen möchte, muss sich registrieren. Das geht mit dem Ausweis und dem Hartz IV, Bürgergeld, BAföG oder Wohngeldbescheid. In Nordneukölln bekommt nur etwas, wer auch im Stadtteil gemeldet ist. Die Lebensmittel gibt es nicht völlig umsonst. Erwachsene zahlen 2 Euro, Kinder 1 Euro. Dafür bekommt jeder Lebensmittel im Wert von 30 bis 50 Euro, erklärt Carola Thumsöhle. Gisela kommt schon seit vielen Jahren.
Ich kriege Grundsicherung und dann darf ich hierher kommen und das hilft. Wenn ich hierher komme, habe ich schon wieder Geld, mal was anderes mal. Ist egal, ob es Friseur ist oder Schuster oder sonst was.
Die Berlinerin hat heute Brot, Brötchen, Möhren, Sellerie, Rosenkohl und Lauch bekommen und auch einen Tortenboden. Sie hat sich mit ihrer Situation arrangiert. Die Hauptsache sei, dass sie ihre Wohnung nicht verliere. Itzi steht nach ihr in der Reihe. Er ist gebürtiger Italiener.
Also ohne die hätte ich weniger gegessen. Ich bin ein Italiener und mein Land ist nicht so wie ihr organisiert. Oder die Unterstützung von Ausländern hier ist viel besser oder gut, sehr gut. Also.
Mit einem Einkaufszettel sollten die Kunden lieber nicht zur Verteilung kommen, empfiehlt Carola Thumsöhle. Denn sie bekommen zwar eine volle Tasche, da ist am Ende aber nicht notwendigerweise drin, was ihnen schmeckt oder was im Kühlschrank gerade fehlt. Arnon kommt seit ein paar Monaten zur Tafel.
Ich bin in diese Situation reingerutscht durch Not-OP und so weiter. Aber eigentlich ging es mit dem Einkaufen letztes Jahr so bis zum Sommer. Spätestens jetzt die letzten 3 Monate ist irre. Früher, da haben 20 Euro erstmal gut gereicht. Jetzt nehme ich noch weniger und bin gut über, also wahrscheinlich 25, so ungefähr.
Heute gab es Ananas bei der Verteilung. Das ist ungewöhnlich. Arnon freut sich darüber. Christoph kommt erst seit 1 Monat.
Es war schon ein bisschen unangenehm, überhaupt mich zu überwinden, hierher zu kommen. Ist halt so. Was soll man machen?
Nicht nur die Kunden der Tafel leiden unter der Inflation. Auch die sozialen Einrichtungen selbst haben zu kämpfen. Eine Umfrage des Paritätischen Gesamtverbands unter 1300 Pflegeeinrichtungen, Kitas, Frauenhäusern, Tafeln, Geflüchteten- und Obdachlosenheimen und so weiter aus dem vergangenen Herbst zeigt, weil sich die Kosten für Energie vervielfacht haben, geht es für viele um die Existenz, sagt Joachim Rock. Er leitet beim Paritätischen die Abteilung Arbeit, Soziales und Europa.
Insgesamt sehen 90% der Dienste und Einrichtungen ihre Arbeit als gefährdet an unter diesen Umständen, wenn nicht zusätzliche Hilfen dann kommen.
Die Wohlfahrtsverbände forderten deshalb im Herbst einen Schutzschirm in Milliardenhöhe. Tatsächlich sicherte der Bund später 2 Milliarden Euro an Härtefallhilfen zu. Dennoch gibt es schon Berichte über Schließungen. Soziale Einrichtungen haben in dieser Situation mehrere Nachteile, erklärt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
Soziale Einrichtungen haben in der Regel keine nennenswerten Rücklagen, mit denen man solche Kostensteigerungen auffangen kann. Warum haben sie nicht? Weil sie eben gemeinnützig sind, weil die Abgabenordnung einen sogenannten zeitnahen Mittelverbrauch vorsehen. Man darf keine großen Rücklagen haben.
Außerdem haben sie deutlich weniger Energiesparpotenzial als private Haushalte. Denn oft betreuen sie besonders Schutzbedürftige, wie alte Menschen oder Kinder. Da könne nicht einfach die Heizung runtergedreht werden, so Schneider. Zudem sitzen viele Einrichtungen in alten Gebäuden. So ist es auch bei der Berliner Tafel.
Wir sind hier auf dem Berliner Großmarkt, der in den 60er Jahren gebaut wurde. Entsprechend marode ist sämtliches Bauwerk hier und entsprechend schlecht ist natürlich auch die Isolierung. Das heißt, schon solange wir hier in dieser Halle sind, zahlen wir enorme Nebenkosten einfach für die Energie.
Die Tafel ist ein guter Gradmesser dafür, wie es den ärmeren Haushalten in Berlin geht. Ablesen kann man das auch bei den Schuldnerberatungsstellen. Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände hat ergeben, dass 2/3 aller Beratungsstellen in Deutschland seit Beginn des Krieges mehr Zulauf haben. So ist es auch in der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Berlin-Mitte, hat Leiterin Josefa Fernandez festgestellt.
Es ist ein größerer Zulauf, das merken wir auch an unserer Warteliste. Und die ist mittlerweile doch ganz schön lang geworden. Erst kürzlich haben wir uns noch mal zusammen hingesetzt im Team und überlegt, wie können wir diese Warteliste schneller und effizienter abbauen.
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Josefa Fernandez in der Schuldnerberatung in Mitte. 3 Kollegen hat sie. Beraten lassen können sich alle Bewohner von Mitte. Am liebsten ist es Fernandez, wenn die Menschen kommen, bevor sie in Schwierigkeiten sind. Das passiert aber selten und das sei auch ganz normal.
Hier kommen die Klienten an und melden sich quasi an. So. Genau. Und dann ist hier vorne ein Wartebereich. Hier gibt es ein paar Informationen, wo wir denken, das ist vielleicht wichtig für unsere Ratsuchenden.
Es gibt eine offene Sprechstunde ohne Termin für eine schnelle Einschätzung der Lage. Ist mehr Beratungsbedarf, kommen die Menschen auf die Warteliste. Die funktioniert nicht nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. denn es ist ein Unterschied, ob jemand seine Kreditraten nicht mehr bezahlen kann oder ob er nicht mehr an sein Konto kommt. Damit die Warteliste nicht noch länger wird, schauen die Berater inzwischen genau hin, wer selbst in der Lage ist, ein Schreiben an die Gläubiger aufzusetzen und wer das nicht alleine schafft. Mit welchen Problemen die Leute kommen, hat sich seit dem Kriegsbeginn verändert.
Es gibt mehr Kontopfändungen. In letzter Zeit kommen jetzt mehr und mehr Betriebskostenabrechnungen, die also schon an die finanziellen Grenzen der meisten Ratsuchenden gelangen. Ne?
In letzter Zeit hat die Beraterin auch häufiger Fälle von Schwarzfahren. Auch die Bandbreite der Ratsuchenden ist größer geworden, hat Josefa Fernandez festgestellt.
So langsam kommt hier auch, so blöd es auch klingt, die Mittelschicht an. Also diejenigen, die bisher gar keine Probleme hatten, die klopfen jetzt mittlerweile tatsächlich auch an die Tür.
In vielen Fällen fängt es damit an, dass die Betroffenen den Dispo-Kredit ausreizen, weil ihre Ausgaben größer geworden sind als ihre Einnahmen. Eine Weile geht das gut, aber irgendwann macht die Bank nicht mehr mit und wandelt den Dispo in einen Ratenkredit um. Jetzt kommen zu den monatlichen Ausgaben auch noch die Kreditraten dazu. Es beginnt eine Schuldenspirale. Fernandez macht dann mit den Ratsuchenden die Ausgaben ausfindig, die eingespart werden können. Zum Beispiel unnötige Versicherungen oder Abos.
Es gibt ein paar Tabuthemen wie Tiere, Haustiere. Da gehe ich meistens gar nicht ran. Gerade bei älteren Menschen, die haben sonst keinen anderen als der Hund, Katze, was auch immer.
Seit einiger Zeit hat Josefa Fernandez immer eine Packung Taschentücher auf dem Schreibtisch stehen, denn oft fließen Tränen. Für die Beraterin ist das aber ein gutes Zeichen. Schließlich ist sie oft nach langer Zeit die erste Person, mit der die Betroffenen über ihre Probleme sprechen können.
Viele empfinden es ja auch als Niederlage, sehr negativ besetzt auch Schulden zu haben. Insbesondere auch ältere Menschen, die hadern dann noch viel mehr. Aber meine Erfahrung ist, wenn sie es erstmal hierher geschafft haben, geht es den meisten viel besser.
Wer wenig Geld oder sogar Schulden hat, kauft anders ein. Gebrauchtes bekommt einen viel größeren Stellenwert. Im Verkaufhaus in Spandau gibt es ein großes Gebrauchtwarensortiment. Auf 2x400 Quadratmetern werden Kleidung, Hausrat, Haushalts- und Elektrogeräte, Möbel, Bücher oder Spielzeug angeboten. Seitdem die Preise so stark steigen, kommen mehr Menschen, erklärt Einrichtungsleiter Rico Obstadt.
Man kann feststellen, dass insgesamt die Kundenfrequenz gestiegen ist und auch die Umsatzzahlen, also die verkauften Kleidungsstücke zum Beispiel, sind gestiegen, so zwischen 15% und 20%.
Das Verkaufhaus wurde 2007 als Projekt für die Beschäftigung psychisch kranker Menschen gegründet. 85 Zuverdiener, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, weil sie vielleicht unter Depressionen leiden, haben hier eine Beschäftigung gefunden. Alles, was im Verkaufhaus verkauft wird, wurde gespendet. Von Privatpersonen oder Unternehmen. Die Zuverdiener holen die Spenden ab, sortieren sie, reinigen die Kleidung, reparieren die Möbel, beraten Kunden in den beiden Läden oder kassieren ab. Dabei werden sie von 20 Anleitern unterstützt, meist Sozialpädagogen oder Ergotherapeuten, erläutert Geschäftsführer Rüdiger Pfarr.
Dieses Fachpersonal wird über die sogenannte Eingliederungshilfe bezahlt, über das Teilhabefachamt. Und der etwas geringere Teil, man kann so ganz grob von 2/3, 1/3 über den Daumen ausgehen, den erwirtschaften wir selbst durch Umsatz.
Seit der Gründung hat das Verkaufhaus mehr als 4 Millionen Euro Umsatz gemacht. Die meisten Kunden merken gar nicht, dass die Läden eigentlich ein soziales Projekt sind. Meist kommen Arbeitslose ins Verkaufhaus oder Studierende. Inzwischen sind aber auch immer mehr Menschen mit Arbeit unter den Kunden. Waren es früher 5-10%, sind es heute 25-30%. Kunde Niki schlendert durch den Möbelladen.
Das kann man sich ja gar nicht mehr leisten, alles neu zu kaufen oder so. Und solange es seinen Zweck noch erfüllt, reicht es ja auch vollkommen aus.
Sie hat gerade einen Poster und eine Lampe gespendet und stöbert jetzt bei den Haushaltsgeräten. Alle Waren in den Läden sind mit einem Smiley versehen. Rot bedeutet verkauft, gelb heißt reserviert und grün ist noch zu haben. Karin steht bei den Büchern. Sie ist schon lange Kundin und erklärt warum.
Einmal versuche ich immer, wenig Müll zu produzieren und trage auch gebrauchte Sachen. Und dann kann ich die ja hier auch ein bisschen unterstützen.
Die Preise in den beiden Läden seien im vergangenen Jahr noch nicht gestiegen, erklärt Geschäftsführer Rüdiger Pfarr. Lange könne das womöglich aber nicht mehr so bleiben, denn die Energiekosten belasten auch das Verkaufhaus. Gefeilscht werde jedenfalls nicht. Die Preise sind Festpreise. Die Kunden wissen das. Karl sieht sich gerade im Modeladen um. Er kommt schon seit 16 Jahren.
Ich habe letztes Mal zum Beispiel von Wellenstein, die wissen, was so eine Wellensteinjacke kostet. Ich gab sie für 35 Euro bekommen, also plus Prozente. Und da war ich zufrieden und glücklich. Also das ist eine Winterjacke, die ich mir in dem Sinne gewünscht habe, aber auch nie kaufen konnte. Und hier habe ich sie gefunden.
Mit den Prozenten meint Karl die Verkaufcard. Die bekommt, wer einen Berlin-Pass, einen Bürgergeld oder Grundsicherungsbescheid vorweisen kann. Dann gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 30%. Auf den sind viele Kunden angewiesen.
Immer mehr Menschen in Berlin müssen auf karitative Angebote zurückgreifen, um angesichts der Inflation ihren täglichen Bedarf zu decken. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky war unterwegs.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.